die mit dem Ursprung, Sinn und Schicksal von uns Menschen zu tun haben. Tolstoi, der Schriftsteller, hat das ein bisschen umgewandelt und man nennt es auch den lebenspraktischen Ansatz. Da heißt es nämlich, wann ist die richtige Zeit, um das Richtige zu tun? Wer ist der wichtigste Mensch im Hier und Jetzt? Und was ist das Wichtigste? Aber eigentlich ist es dieser sogenannte existenzielle Ansatz, der meistens zitiert wird. Woher kommen wir? Wozu leben wir? Und wohin gehen wir? Im heutigen Text, wir haben es gehört, im Johannesevangelium Kapitel 11, geht es ein Stück um diese Fragen. Um die Gegenwart und um die Zukunft. Um den Tod und auch ums Jenseits. Im Johannesevangelium, wir haben es gerade gehört, steht vielleicht eines der größten, der gewaltigsten Wunder des Neuen Testamentes. Ein Wunder. Jemand hat das mal so definiert. Ein Wunder ist ein Ereignis, das einmalig ist. Man kann es nicht wiederholen. Darum kann man es auch nicht prüfen. Es widerspricht allen Naturgesetzen und jeder menschlichen Erfahrung und es lässt sich rational eben nicht erklären. Und darum ist es ja auch keine Überraschung, dass Menschen den Kopf schütteln und ein Ereignis hinterfragen, weil es unserem gesunden Menschenverstand widerspricht. Und es ist auch gut so. Auch wir als Christen sollen nicht leichtgläubig alles schlucken, was uns gesagt wird. Wir sind nicht leichtgläubig, im Gegenteil, wir nehmen es sehr ernst und wir prüfen die Dinge. Aber dann, wenn wir es mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer, alle Dinge zu tun haben, dann wissen wir, Wunder geschehen. Die Schöpfung, viele Ereignisse im Alten Testament, das Kommen von Jesus Christus, alles, was hier berichtet wird, alles ein Wunder. Ein Wunder im Johannesevangelium. Warum nur Johannes davon berichtet und nicht die anderen Schreiber der Evangelien? Wir wissen es nicht. Überhaupt, Johannes in seinem Evangelium beschreibt nur wenige Geschichten. Übrigens 7 Wunder und 7 Ich-Bin-Worte. Das heißt übrigens nicht, dass die Wunder immer mit den Ich-Bin-Worten zusammenhängen, ganz und gar nicht. Nur 2-mal passiert ein Wunder und ein Ich-Bin-Wort, nämlich bei der Speisung der 5000, ein Wunder, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Bei dem Wunder der Auferweckung des Lazarus, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ansonsten sind die Wunder separat, die Hochzeit zu Kana, die Heilung eines königlichen Beamten, die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda, Speisung der 5000. Jesus geht auf dem Wasser in Kapitel 6, die Heilung eines Blindgeborenen und Lazarus. Das sind die 7 Wunder. Zum größten Teil ausführlich beschrieben im Johannesevangelium. Wunder, Auferweckung eines toten Menschen. Wer schon mal einen Toten gesehen hat, der ist sich dessen bewusst. Es kommt tatsächlich einige Male vor in der Bibel, wenn auch nicht sehr oft. Ich habe mal geschaut, im Alten Testament, da ist es einmal der Prophet Elia, nachdem er vom Bach Krit kommt, geht er zu einer Witwe und deren Sohn stirbt und durch Gottes Kraft erweckt er ihn wieder zum Leben. Die 2. Stelle im Alten Testament, in 2. Könige 4, der Prophet Elisa, der auch einen Sohn von einer Tsunamitin zum Leben erweckt. Und die 3. Stelle, die mir zumindest vertraut ist, 2. Könige 13. Als Elisa gestorben war, im Grab liegt, sind ziemliche Unruhen, nicht deswegen im Land. Und man muss einen Menschen, einen anderen, schnell begraben und legt ihn ins Grab von Elisa. Und die Bibel sagt, als er mit dem toten Leib von Elisa in Verbindung kommt, ihn berührt, erwacht er wieder zum Leben. Glaube ich, ungewöhnlich. Neues Testament. Jesus erweckt die verstorbene Tochter eines Synagogenvorstehers. Jesus begegnet einem Trauer, einem Leichenzug und erweckt den toten Sohn einer Witwe. Lazarus wird zum Leben erweckt. Jesus Christus wird auferstehen. Matthäus 27, auch eine ungewöhnliche Stelle. Als Jesus stirbt, heißt es, dass sich viele Gräber in Jerusalem auftaten und Menschen, die an Gott glaubten, auferstanden und vielen erschienen sind. Petrus erweckt eine gläubige Frau in Joppe, die für ihre guten Taten bekannt war. Und der Apostel Paulus erweckt einen jungen Mann, Eutychus mit Namen. Nach einer sehr langen Predigt fiel der aus dem zweiten oder dritten Stock und war tot. Paulus erweckt ihn zum Leben. Ich denke, diese Bibelstelle ist für Prediger und Pastoren, damit sie lernen, nicht zu lange zu predigen. Ich habe extra keine Uhr an. Erdgeschoss, genau. Jetzt habe ich ja was durcheinander gemacht. Deshalb sind wir hier im Erdgeschoss. Ihr fallt höchstens vom Stuhl runter. Hoffen wir es aber nicht. Also Totenerweckungen geschehen, nicht am laufenden Band, aber sie geschehen. Und hier sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Das fünfte Ich Bin-Wort wird oft an Ostern gepredigt oder auch bei Beerdigungen. Vielleicht, wenn man dem Tod näher ist und sich bewusster ist, dass man das bewusster versteht. Jetzt kommt die nächste Folie. Genau, da haben wir nochmal den Bibeltext und die drei Punkte. Also etwa nach 30 Minuten müsste ich zu Punkt 2 kommen. Und bis zum Mittagessen dann die Frage, glaubst du das, wenn ihr sagt, ich habe Hunger? Ja, nein. Gedanke 1. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir haben die Geschichte gehört, deshalb ganz gehört, dass ich da nicht so sehr drauf eingehen muss. Lazarus, ein Freund von Jesus, wird ernsthaft krank. Ein Bote wird zu Jesus geschickt. Jesus wartet dann noch 2 Tage und dann braucht er 1 Tag, um wieder dorthin zu kommen. Deshalb, als er in Bethanien ankam, war Lazarus seit 4 Tagen tot. Er starb wahrscheinlich kurz nachdem der Bote losging. Der braucht 1 Tag, Jesus wartet 2 Tage, dann braucht er wieder 1 Tag. Und er sagt sogar, es ist gut. Denn nach 4 Tagen war jedem klar, wer tot ist, ist tot. Da gab es kein Rütteln mehr. Vers 18 sagt, dass viele Menschen gekommen waren, um Martha und Maria zu trösten. Etwa 3 Kilometer ist das knapp von Jerusalem entfernt, dieses Bethanien. Übrigens, im Orient dauern Hochzeiten 1 Woche. Also nicht die Trauung, aber die Feierlichkeiten. Beerdigungen dauern genauso lang. Nicht die eigentliche Beerdigung, aber das Mittrauern, das Mittragen, das Trösten und Begleiten der Angehörigen. 1 Woche. Weinen, trauern, trösten, Abschied nehmen. Eine andere Kultur. Bei uns, ihr habt unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ich auch. Manche ziehen sich total zurück nach einem Todesfall. Andere verdrängen die ganze Sache. Andere reden es schön, ist schon okay, sterben ist doch das Normalste der Welt. Ja, bis man davon betroffen ist. Aus Sicht der Bibel ist der Tod nicht normal. Es war nie so geplant. Ich will da nur kurz drauf eingehen, aber der Tod ist das Resultat von Ungehorsam und Sünde. Tod war nicht ursprünglich im Logbuch Gottes drin gewesen. Es ist ein Resultat der Sünde. Und es gibt eben Dinge, die die Vergebung Jesu hier auf Erden noch nicht wegnimmt. Nämlich der irdische Tod. Vergebung ja, Sterben trotzdem. Zum ewigen Leben. Und die Bibel spricht auch von einem geistlichen Tod. Damit ist gemeint, dass durch die Trennung von Gott, durch die Sünde, wir in Ewigkeit von Gott getrennt werden, wenn Christus uns nicht vergibt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Jesus kommt also in eine Situation der Trauer von Menschen. Und in dieser Trauer hat der Zerfallsprozess von Lazarus eingesetzt. Und hier kommt diese Geschichte. Martha macht sich auf den Weg. Wir haben das sehr anschaulich gehört. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Klingt ein bisschen vorwurfsvoll, auch wenn man das in ihrer feinen Stimme nicht so gehört hat. Hättest du nicht früher da sein können? Nee, denn er starb ja kurz danach. Aber wärst du ganz da gewesen? Diese Fragen, warum ich, warum trifft's nicht einen anderen? Nee, das kann's nicht sein. Aber warum ich? Und dann kommt dieses Gespräch, dein Bruder wird auferstehen, Martha, ich weiß, einmal in der Zukunft. Und dann sagt Jesus, nein, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das ist das Problem mit der Bibel und auch das Gute. Wir hören nicht nur irgendwas über anderes, sondern da wird uns die Frage gestellt, und wie stehst denn du dazu? Wie lange hörst du das vielleicht schon, Gottes Wort? Glaubst du das persönlich? Dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben der Schöpfer und Urheber aller Dinge ist? In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Deshalb, Jesus wird gekreuzigt, wird sterben, aber der Tod kann ihn nicht festhalten. Er wird auferstehen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wir haben es schon gehört, wir werden sterben, aber der Text sagt eigentlich, und selbst wenn jemand gestorben ist, wird er wieder auferstehen. Es kommt also dieser triumphale Tag, wo wir alle, die wir an Christus glauben, aus den Gräbern auferstehen werden. Zum ewigen Leben. Einen neuen Körper erhalten, der geschaffen ist für die Ewigkeit. Aber das Zweite eben auch, diese geistliche Auferstehung, die in dem Moment beginnt, wo Christus uns vergibt. Dann hast du ewiges Leben. Du wirst sterben, durch die Schwelle des Todes gehen. Aber das ist wahrscheinlich nur, die Leute haben ja Angst, nicht vor dem Moment, wo man stirbt, sondern vor dem davor und vor dem, was da kommt und so weiter. Aber das ist ja nur der Übergang von der Vergänglichkeit in die Ewigkeit. Glaubst du das? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Zweitens, Jesus zeigt, er ist die Auferstehung. Wir haben das gehört, er war noch nicht im Dorf. Er macht sich auf den Weg zum Grab und dann begegnet ihm die Schwester Maria. Übrigens der gleiche Satz. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Total identisch, in Deutsch, in Englisch und auch im griechischen Urtext. Ob die sich abgesprochen haben, wie auch immer. Aber jetzt kommt was Interessantes. Jesus reagiert bei Maria ganz anders als bei Martha. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden weinten, ergrimmte er, wurde er zornig im Geist und betrübt. Erinnert euch, bei Martha, bei der ersten Schwester, gab es einen tiefsinnigen theologischen Dialog. Und in seinen Worten macht Jesus deutlich, er ist die Auferstehung, er ist das Leben. Bei Maria sagt Jesus nur, wo habt ihr ihn hingelegt? Bei Martha, da erklärte er, dass er Gottes Sohn ist, über alles erhaben und die Kontrolle über alles hat. Das macht nicht die eine besser oder schlechter, aber bei Maria zeigt sich Jesus direkt als der Mitfühlende, Mittragende, all derer, die schwach sind und traurig sind. Jesus wurde zutiefst betrübt, ihm gingen die Augen über, das heißt auf Deutsch, Jesus weinte. Eine der Stellen in der Bibel, wo auch gesagt wird, der allmächtige Gott kann mitfühlen, so wie es uns geht. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, so haben das die Kirchenväter versucht auszudrücken. Er kennt dich und mich, er versteht uns. In den schönen und in den schweren Stunden. Er trägt die, die nicht wissen, wie es weitergeht. Jesus sagt ja darum auch, kommt her zu mir alle mühselig und beladen, Bei mir findet ihr Ruhe für eure Seele. Das meint die Bibel mit wahrer Gott, allmächtig, wahrer Mensch. Er ist uns so nah und weiß, was uns im tiefsten Innersten bewegt. Gnade und Mitgefühl. Und so sagt er auch, wenn du glauben würdest, dann würdest du meine Macht und Herrlichkeit erleben. Die Martha war ja sehr praktisch, Herr, er stinkt schon. Ja, wir kriegen das nicht so mit, als ich gehe mal auf unseren Hund. Der war nur eine Nacht tot, bevor wir ihn wegbringen konnten. Da wird einem das bewusst. Er war in einer Decke eingehüllt, da passiert schon eine Menge nach wenigen Stunden, nach 12 Stunden. Und Jesus sagt nur, habe ich dir nicht gesagt, glaube und du siehst Gottes Herrlichkeit? Er offenbart Jesus seine ganze Allmacht. Ist auch interessant, er betet ja auch und sagt, Herr, ich weiß, dass du mich hörst, aber wegen den Leuten bete ich jetzt noch einmal laut. Und dann rief er mit vollmächtiger Stimme, Lazarus, komm heraus. Ein Prediger hat mal gesagt, gut, dass Jesus gesagt hat, Lazarus, komm heraus, sonst wäre der ganze Friedhof auferstanden. Ja, er hat es in dem Fall auf Lazarus begrenzt. Und Lazarus muss herauskommen. Ein einzigartiges Zeichen, dass Jesus den Tod besiegt. Was mich aber auch beeindruckt an diesem Text, an diesem ganzen Geschehen ist, dass Gott immer wieder Menschen nimmt, um ein Wunder zu vollbringen. Gott braucht uns nicht dazu. Aber Jesus sagt den Leuten, rollt ihr den Stein mal weg. Jesus hätte, und der Stein wäre weg gewesen. Aber er bittet die Menschen, den Stein wegzurollen. Und als Lazarus rauskommt aus dem Grab, ist er noch vollkommen eingewickelt. Meine Güte, Jesus hätte höchstens 2-mal Schnipsen brauchen. Und Lazarus wäre im normalsten Outfit aus dem Grab rausspaziert. Und trotzdem bittet er die Menschen und sagt, nehmt ihm die Binden ab. Bei der Speisung der 4.000 und einmal der 5.000 hätte Jesus, okay, 3-mal schnipsen. Ich mache mich jetzt darüber nicht lächerlich. Aber er bittet die, die ganz wenig haben, ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. Und dann macht er ganz viel draus. Ich dachte, das ist das nicht so wie heute auch? Für uns als Gemeinde, wir können keine geistlich Toten auferwecken. Wir können, hoffentlich tun wir es, probieren es auch nicht, jemanden zum Glauben überreden. Aber wir als Gemeinde können Steine wegschieben, Hindernisse aus dem Weg räumen. Wir können versuchen, denen, die auferweckt wurden, denen Jesus ewiges neues Leben geschenkt hat, helfen, dass die Binden abgenommen werden, die sie hindern, im Glauben an Jesus weiterzugehen. Jesus sucht keine Zuschauer, die seine Wunder bestaunen. Jesus sucht Menschen, die Steine wegräumen, die Binden lösen, die Schwache tragen, die Menschen, die in Straucheln kommen, weiterhelfen. Der dritte Gedanke, ist es schon Mittagessenszeit? War ich zu schnell? Warte, ich wiederhole nochmal. Die dritte Frage, glaubst du das? Wenn man das Kapitel davor nimmt, Maria hatte letzten Sonntag darüber gepredigt, bei der Tür und bei dem guten Hirten, da fällt eines auf, dass man die ganze Zeit, das verstärkt sich jetzt bis zur Kreuzigung, Menschen hat, die Jesus nachfolgen und ihm glauben und zur gleichen Zeit, dass sich der Widerstand ständig verstärkt. Dass die Worte Jesu, besonders bei der Obrigkeit, aber nicht nur zu Ärgernissen führt. Man lehnt ihn ab, man sagt, das ist Gotteslästerung und sie haben ja recht. Was Jesus behauptet, ich bin die Auferstehung, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin überhaupt zu sagen, so wie Gott im Alten Testament, dann war das entweder die größte Gotteslästerung und er musste gesteinigt werden, oder das ist die Wahrheit. Und man musste die Knie vor ihm beugen, weil er, Gott, der Messias, der Erlöser, das Licht der Welt ist. Und da haben Menschen, gläubig oder nicht gläubig, ein Wunder gesehen, dass den Menschen der Mund offen blieb, ein Toter, der aus dem Grab kommt, der Verwesungsprozess nach 4 Tagen rückgängig gemacht, die Organe funktionierten wieder, das ist vollkommen, wir haben einen Arzt hier, fragt ihn nachher mal. Alles, was ich nicht beantwortet habe, wird Michael Knöchel euch sagen. Was da alles wieder in Gang gesetzt wurde, was nicht mehr funktionierte und schon im Verwesungsprozess war. Und ich kann mir vorstellen, dass da Freude und Jubel war. Manche sind in Ohnmacht gefallen. Und die Schwestern, die auf ihren Bruder zurannten und schrien und was nicht alles. Und da haben wir es ja gehört, viele, die an Jesus geglaubt, viele, die gekommen waren, um mit Maria und Martha zu trauern, glaubten an Jesus. Die Stelle haben wir nicht mehr gespielt, weil es einfach zu lang wurde. Achtung, im nächsten Vers. Aber einige gingen zu den Pharisäern und berichteten, was Jesus getan hatte. Und das war keine positive Botschaft. Das war mehr, wisst ihr was, jetzt hat er auch noch einen Toten auferweckt. Wenn das so weitergeht, genau das war's. Der Hohe Rat der Sanhedrin beruft eine Sonderveranstaltung ein, eine Mitgliederversammlung. Jetzt musste man handeln. Wenn das so weitergeht, gut, was hätte Jesus denn noch machen sollen? Aber es war ihre Angst, die Sorge, die Befürchtung, dass es vielleicht zu einem Aufruhr kommt, dass die Römer vielleicht eingreifen, dass sie ihre politische Stellung verlieren, dass, ach, was nicht alles hätte passieren können. Ihr kennt das doch, oder? Was man manchmal alles denkt, was passieren könnte, und dann passiert nichts davon. Das Problem ist, es passiert tatsächlich alles. Der Hohepriester Kaiphas wird abgesetzt später von den Römern. Es kommt zum Krieg, Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird vollkommen zerstört, die Rechnung ging also nicht auf. Aber Kaiphas sagt was Interessantes, ohne es wirklich zu verstehen, ein prophetisches Wort. Er sagt nämlich, ihr habt keine Ahnung zu den anderen. Es ist doch besser, ein Mensch stirbt für uns alle, als dass das ganze Volk zugrunde gehe. Ja? Es ist besser, einer, Christus, stirbt am Kreuz für uns alle, als dass wir alle verloren gehen. Ist das nicht erstaunlich? Da sehen Menschen das Gleiche, erleben das Gleiche und handeln so ganz anders. Der eine fällt nieder vor Christus und betet ihn an und die anderen lehnen ihn ab. Das hat sich bis heute nicht verändert und sollte uns auch überhaupt nicht überraschen, dass manche spotten und sich ärgern, uns als ein bisschen naiv, leichtgläubig abstempeln. Nein, das meine ich gar nicht von oben herab, sondern das war schon immer so. Aber an der Botschaft Jesu ändert das nichts. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Bedeutet und bewirkt das etwas in deinem Leben? Gibt es dir Trost und Kraft und Hoffnung im Alltag, im Leben und auch im Sterben? Glaubst du das? Wir singen ein Lied. Und da antworten wir drauf.